Guten Morgen. Oh, das ist laut. Ich glaube, ihr müsst ein bisschen runterdrehen. Ich habe eine laute Stimme. Vielleicht macht ihr ein bisschen leiser. Ich höre mich so stark und dann ist das... Ich habe eine kräftige Stimme durchweg, ja. Okay, jetzt habt ihr auch schon gemerkt, dass ich kein Deutscher bin. Ja, ich komme aus der Schweiz, aus der Nähe von Zürich, geboren. Und mein Leben lang habe ich gesucht. Schon von klein auf, ich ging zum kirchlichen, evangelische Kirche, Kindergottesdienst, habe nichts davon behalten. Die Geschichten, ja, ich habe, vielleicht waren die schön, ich weiß es nicht, aber ich war jugendlich, ich bin größer geworden und habe immer wieder gefragt, wo, warum lebe ich und wo komme ich hin? Das ist die Frage. Dann ist es so, dass ich meinen Beruf gelernt habe, habe später bei Mercedes gearbeitet, ich bin Autolackierer, nicht im Werk, sondern privat, in den bei Kleinunternehmer. Und so war ich bei Mercedes in der Schweiz, bei der Generalimport. Auch neue Autos müssen lackiert werden, sind nicht immer heile. Und so war dort der Meister, ein Deutscher, der hat den Kirchenchor geleitet. Und ich sag, was, warum lebt man und wo kommt man hin? Und er sagt, das kann man nicht wissen, das kann man nicht wissen. Man geht halt zum Gottesdienst, aber wissen kann man das nicht. Ein Pfarrer habe ich gefragt im Konfirmandenunterricht. Und der Pfarrer hat gesagt, komm zum Gottesdienst, das ist gut. Und wenn Abendmahl war, saß ich ganz hinten und hoffte, dass mir wieder die Sünden vergeben wurden durch das Brot und den Wein. Hab nicht gewusst, dass das nicht so ist, aber wenn der das so sagt, der ist doch ein Amtsträger, ein Bäcker. Wenn der Brot backt, der weiß doch auch, was da reinkommt. Und kennt doch sein Handwerk, dann muss doch der Theologe, der muss doch auch wissen, was er da predigt. Aber der Theologe, der log. Ja, der wusste das nicht. Der wusste das nicht. Wisst ihr, das ist schlimm. Und dann eines Tages, da kam die Zeltmission. Und meine Oma, ich habe inzwischen mit 17 bin ich zu meiner Oma gezogen, die war 300 Meter von zu Hause weg. Der Opa war verstorben. Und ich habe ihr da so einfach geholfen, mit Kohle holen, mit Einkaufen, mit Putzen und so weiter. Und da sagt Oma, du, die Zeltmission kommt. Na, der Vater hat uns immer früher verboten, in Zeltmission zu gehen. Wir waren so clever, dass wir manchmal hingegangen sind und nur den Kopf reingesteckt haben. Da waren wir ja nicht drin, nur der Kopf war drin, dass wir hörten, denn die ganze Nachbarschaft durfte ins Zelt, nur wir wieder nicht. Wir durften nie was, haben wir gesagt. Kennt ihr ja. Die anderen dürfen alles, wir nicht. Und dann hat der Bruder mich verpetzt, dass ich das gemacht habe. Und da durfte man zu der Zeit, wie da die Kinderstunde war, da durfte man da nicht mehr raus. Wir mussten drinnen bleiben. So, aber jetzt kam die Zeltmission. Ich war inzwischen schon ein bisschen älter. Ich war 20 Jahre alt. Und ja, dann ging ich da in die Zeltmission. Und darf ich dich bitten, Daniel, kommst du mal nach vorne? Ja, ich lass dich leben. Und stellst dich einfach hier hin, wenn ich dich bitten darf, ja? Und ich habe die Predigten gehört. Der hat gepredigt und so weiter. War man ein Deutscher da aus Frankfurt, der hat gepredigt. Manche Beispiele weiß ich noch, aber was der eigentlich sagen wollte, das wusste ich nicht. Ich habe nicht verstanden, was der sagt. Ich begriff nicht, was will der denn? Ist alles schön, die singen so schöne Jesuslieder. Ja, kennst du wohl den wunderbaren Namen? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich gemeint bin. Und so stand ich da eines Abends vor dem Zelt. Die Leute waren schon mehr oder weniger weg. Da war mein Schulkamerad noch da. Den kannte ich von der Schule. Der war nicht in der gleichen Klasse, aber ich kannte ihn. Und der Zeltmeister... Und der gepredigt hat. Und der gepredigt hat, das war einer, der bei Knorr, Suppenfirma, kennt ihr ja, Suppenfirma gearbeitet hat. Und der hat gepredigt. Und da standen wir da so. Und dann könnt ihr euch so vorstellen, da stand ich ihm so gegenüber und dann fragte er mich, wo wirst du deine Ewigkeit zubringen? Ach, du liebe Zeit, das will ich doch wissen. Dann sage ich, ich bete, ich lese die Bibel, ich gehe jeden Sonntag zum Gottesdienst, ich bin im Blauen Kreuz, das sind die Antialkoholiker, und Rotes Kreuz, da in der Schweiz ist das anders wie hier, dort ist das aktiv, Samariterbund, da gehe ich auch hin und meiner Oma hole ich die Kohlen aus dem Keller. Ja, und das wird wohl reichen. Da guckt der Kerl mich an, so in die Augen, fasst mich an und schüttelt mich und sagt zu mir, indem er mit die Augen guckt, so wie du bist, fährst du in die Hölle. Alles gut, ne?
Danke.
Wisst ihr, das war ein Schock für mich. Ich konnte nicht mehr reden. Mir hat's die Stimme verschlagen. Dann sagt er, willst du heute ein Gotteskind, willst du heute gerettet werden, Vergebung bekommen? Ich konnte nicht mehr reden. Innerlich war das, ja, heute. Und auf der anderen Seite, nie. Heute nicht. Auf keinen Fall. Und dann fragt er mich nochmal, willst du ein neues Leben aus Gott haben? Ich konnte nicht reden. Es würgte mich. Und dann habe ich nur genickt. Und dann hat er gesagt, komm mit mir in den Wohnwagen. Ja, ich bin mitgegangen, weil ich kenne das ja alles nicht. Ich bin ja in der Kirche groß geworden und ich kenne das nicht. Und gehe da mit ihm und der kniet sich hin, ich auch. Und dann sagt er, ich bete dir jetzt vor. Und dann hat er mir vorgebetet, Herr Jesus, etwa so, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben, mach etwas aus meinem Leben und führe du mich. Amen. Ja, der ist wieder aufgestanden, ich auch. Und der sagt, du hast dein Leben jetzt Jesus Christus gegeben. Und jetzt bist du Christ, du bist ein Gotteskind. Und ich dachte, so einfach und die Leute wissen das nicht? Das kann ja wohl nicht sein. Ja, und ich ging nach Hause. Ah, das sind ja Sektierer, haben doch meine Eltern immer gesagt. Du bist irgendeinem Sektierer anheimgefallen. Ja, in meiner Not rief ich dann jemand an und habe dem erzählt, dass ich mich bekehrt hätte. Und dann sagt er zu mir, das ist ja schön, und ich hörte die hüpfen. Hörte ich, wie die da hüpften und sich freuten. Nee, sagte, du hast nichts verkehrt gemacht, das ist gut. Na, da war ich schon mal beruhigt und ging dann die folgenden Tage auch hin. Aber viel verstanden habe ich nicht. Ich habe auch nicht viel verstanden von dem, was in dem Hauskreis, wir hatten immer jede Woche irgendwo Hauskreis, hat mich eine ältere Frau dahin geschickt, bin ich auch gegangen. Aber ich habe nicht viel begriffen. Die haben da so schwere Sachen mir erzählt von Gerechtigkeit und so weiter. Ich dachte, was das denn? Ja, und manchmal haben wir aber ältere Leute, ein Freund, seine Mutter zum Beispiel, die hat mir weitergeholfen, immer so ganz kleine Schritte. Und hat für mich gebetet und hat mir gesagt, ich soll auch beten. Ja, und mit der Zeit, ich bin in eine Freikirche dann gegangen, habe von der Predigt wenig verstanden. Es war schön, aber ich habe wenig verstanden. Ja, jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, ich habe eine Jugendgruppe gehabt, ein Blaues Kreuz, und denen habe ich angefangen, von Bekehrung etwas zu erzählen. Ja, da sind mir Leute weggelaufen, Jugendliche, das wollten sie nicht hören. Und ja, habe ich gedacht, dann müsst ihr halt gehen. Einige sind geblieben. Dann habe ich aber den Wunsch gehabt, die Bibel besser kennenzulernen. Das Buch muss man doch kennenlernen. Ich, in der Gemeinde lerne ich das nicht. Und dann hat mir jemand gesagt, du musst nach Prag gehen, nach Deutschland. Und da musste ich anmelden. Und dann ist er einmal mit mir hingefahren, bin ich nach Prag gegangen. Ja, da habe ich gedacht, ja, da kann ich ja dann hingehen. Aber da waren so viele Hindernisse. Denn einer hat mir nicht keine Referenz geschrieben. Da hatte ich nur eine. Und ich staunte, Prag hat mich genommen. Ich begreife das heute noch nicht. Weil ich habe ihr habt ja schon gemerkt in dem Zeugnis, ich habe LLMK. Ihr wisst ihr, was das ist? Lange Leitung mit Knoten. Ja, ich bin schwer vom Begriff. Und dass ich das verstanden habe, was da die Bibel sagt, das ist wunderbar. Nur wenn man 700 Kilometer von zu Hause ist, 3 Jahre lang oder 4 Jahre lang, ja, da gibt's auch schöne Töchter des Landes, ne? Ja, und da habe ich in Ostfriesen geheiratet. Ja, das passte ja gut, 1000 Kilometer weg, ja. Aber die konnte Plattdeutsch. Und das ist ähnlich wie Schweizerdeutsch. Und so konnte ich das recht gut verstehen. Und ein paar Worte sind anders, sicher, aber muss man halt lernen, ist ja klar. Aber die habe ich geheiratet, war 27,5 Jahre verheiratet, hatten 4 Kinder und ein Pflegekind. Und dann ist meine Frau beim Venenziehen, also ihr kennt ja diese Venen, die im Bein so gezogen werden, die ist extra ins Krankenhaus gegangen, hat Embolie gekriegt im Kleingehirn und ist dann verstorben. Ja, das ging so schnell, da konnte sie nicht mehr reden, nichts, fröhlich hat man sich verabschiedet und dann ist sie tot nach Hause gekommen. Tja, 3 Jahre war ich Witwe. Ich konnte aus Ostfriesland nicht weg, weil ich dort Gemeinde gegründet habe, mit anderen zusammen und dort 20 Jahre Älteste war. Du musst auch Nachfolger haben, die die Gemeinde leiten können. Und währenddem ich dann mal gepredigt habe, hat eine Person sehr gut zugehört. Das war meine jetzige Frau. Oder ist meine jetzige Frau. Wir sind schon 19 Jahre gut verheiratet wieder. Also sie ist jetzt doch eine Gräfin geworden, Martin. Ja, ich bin ein Graf und sie ist Gräfin. Ja, ist doch schön. Keine Pankratz mehr. Ja, und so habe ich sie dann geheiratet, nach 3 Jahren, wie ich Witwe war. Ja, ihr Lieben, so kann man einfach sehen, Gott führt manchmal unmögliche Wege. Durch Tiefen, durch Höhen und es ist aber sein Weg, das kann ich euch sagen. In dieser Zeit habe ich gelernt, mich sehr ans Wort zu klammern, sehr an Herrn zu klammern. Und ich wusste, er leitet mich mit seinen Augen. Nun möchte ich uns mitnehmen in die Predigt. Ja, Lieben, ich habe gedacht, ich habe mich gefragt, lange habe ich überlegt, was für eine Botschaft könnte ich euch heute Morgen bringen? Was für ein Wort? Und ich habe eine Serie geschrieben über das Leben des Königs Hiskia. Und da habe ich gedacht, das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, die ich heute euch bringen darf. Und so möchte ich euch kurz mitnehmen. Wir haben hier eine Übersicht über das Alte Testament. Ich fange nicht ganz vorne an, ich fange an beim Auszug aus Ägypten. Die Gesetze, die Stiftshütte, die Wüstenwanderung, 40 Jahre, Josua ist der Mose-Nachfolger gewesen. Dann die 13 Richterzeit, 13 Leute mit Ruth, die kommt dann noch dazu. Und Samuel als letzter, der auch ein Prophet ist aus dem Stamm Levi. Ja, und der hat 2 Könige miterlebt. Ja, den Saul, das Volk wollte ja Könige haben unbedingt. Saul hat 40 Jahre regiert. David 40 und Salomo 40. Und der Salomo, der hat sehr gut angefangen. Da jubelt das Herz und man möchte genauso in diesem Fußstapfen gehen. Aber Salomo hat einen Fehler gemacht. Er hat da nicht aufs Wort geachtet, dass er nicht viele Frauen haben sollte. Aber es ist so. Er hat hier einen so großen Fehler gemacht, dass er sehr viele Frauen hatte aus anderen Ländern, heidnischen Ländern. Und die haben natürlich ihre Götter mitgebracht. Das ist heute auch so, wenn man einen Ungläubigen oder eine Ungläubige heiratet, die bringt ihre Götter mit. Die hat auch Götter, die bringt sie mit. Und wenn es der Unglaube ist, das ist auch ein Gott. Ja, und dann ist es so, nach Salomo ist das Reich geteilt worden, und zwar ins Südreich. Rehabeam ist da der König gewesen und Jerobeam im Nordreich. Das Nordreich waren 10 Stämme und hat keine Erweckung gehabt, wohl Propheten, aber keine Erweckung, und ist nachher wegen ihrer Halsstarrigkeit und Sünde in die assyrische Gefangenschaft gekommen. Das Südreich, das ist immer Juda und Benjamin. Wo Juda ist, ist auch Benjamin. Und da waren viele Erweckungen. Vielleicht könnt ihr es sogar hinten sehen, ist manchmal ein Plus drauf. Und Hiskia ist der 13. König, über den wollen wir heute sprechen. Und die sind dann zum Schluss doch, weil sie am Götzendienst festgehalten haben, in die babylonische Gefangenschaft gekommen. Natürlich hat das Nordreich, das Südreich auch viele Propheten gehabt. Gott hat immer wieder Rufer geschickt und das war wunderbar. Um nochmal zu zeigen, wir haben hier das Südreich, Juda, und hier das Nordreich, 10 Stämme, wobei sie in Samaria, ich zittere, aber auf diese Länge ist das nicht verwunderlich. Ja, hier in Samaria hatten sie ihren Tempel, ihren Götzentempel, wo sie die Menschen verführt haben im Nordreich. Ja, so habt ihr einen kleinen Überblick über das Alte Testament, beziehungsweise über das, was geschehen ist und über das, was ich predige. Ich denke, es ist immer gut. Na, jetzt finde ich den nicht mehr. Ich wollte einfach nur Schluss machen. Es ist einfach gut, wenn wir einen kleinen Überblick haben, damit man weiß, was hört man, worüber redet man. Ein Missionar in Südafrika fragte eine ältere Afrikanerin: Sag uns doch, was hat Jesus für dich getan? Und sie saßen da so am Kohlenfeuer, viele um zu, und sie schaut so ins Kohlenfeuer hinein, und dann hat sie mit einem großen Stock so glühende Stöckchen rausgeholt, fing einen Kreis an zu machen, und in der Mitte des Kreises war ein Käfer, und der Käfer suchte vergebens nach einem Ausweg. Und was sie noch gemacht hat, sie hat, nachdem sie einen Kreis hatte, den Kreis verkleinert. Sie hat Stöckchen weggenommen und der Käfer, der wusste zum Schluss nicht mehr, wo er hin muss, ohne dass er sich verbrennt. Und so fasste sie in den Kreis hinein, nahm den Käfer und gab ihm die Freiheit und sagte laut: Das hat Jesus für mich getan. Diese Geschichte ist sehr eindrücklich und beschrieben, und ich möchte uns heute mitnehmen, wo diese Kurzgeschichte immer wieder zum Tragen kommt. Es ist das Jahr 730 vor Christus, als Hiskia 25 Jahre alt ist und zum König über Juda gesalbt wird. Ahas, sein Vater, hatte 16 Jahre in seiner Regierungszeit die Bevölkerung wieder zurückgeführt zum Götzendienst. Es sollten Bilder angebetet werden. Ja, die Schlange, die Mose in der Wüste machte, soll angebetet werden. Bilderdienst war hoch im Kurs und man hat auch Kinder durchs Feuer gehen lassen, steht da in der Bibel. Das heißt aber so viel, wie dass Kinder geopfert wurden, dem Moloch und so weiter, dem Aschera und wer da alles diese Götter waren. Man meinte, das wäre ein besonderes Opfer und Gott wäre besonders gnädig. Zu alledem wurde der Tempel Gottes mit den geweihten Gefäßen geplündert, so dass der Zorn Gottes vollends auf, dass sie den Zorn Gottes vollends auf sich zogen. Ja, Hiskia hatte nicht unbedingt ein Vorbild in seinem Vater. Ja, es ist so, dass in den ersten 7 Jahren sein Leben viel mehr geprägt wurde von Opa Jotham. Otto Jotham und die Oma, die waren gottesfürchtig. Die als Könige versuchten sie, Gottes Wort ihnen breitzubringen. Dem ganzen Volk, dass sie Gott suchten. Und so hat der Hiskia doch etwas mitbekommen von Opa, denn die Bibel sagt uns, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Nun habt ihr ja sicher eine Bibel mit und da darf ich euch bitten aufzuschlagen, 2. Chroniker 29 ab Vers 1. 2. Chroniker 29 ab Vers 1. Dort steht geschrieben, 2. Chroniker 29 ab Vers 1, Hiskia war 25 Jahre alt, da er König ward und regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abia, eine Tochter Zacharias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Er tat die Türen auf vom Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seines Königsreichs und befestigte sie. Und er brachte hinein die Priester und die Leviten und versammelte sie auf der breiten Gasse gegen Morgen und sprach zu ihnen, hört mir zu, ihr Leviten, heiliget euch nun, dass ihr heiliget das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter und tut heraus den Unflat aus dem Heiligtum. Denn unsere Väter haben sich vergriffen und getan, was dem Herrn, unserem Gott, übel gefällt und haben ihn verlassen, denn sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewendet und ihr den Rücken zugekehrt und haben die Tore an der Halle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räucherwerk geräuchert und kein Brandopfer getan im Heiligtum dem Gott Israels. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen und er hat sie dahingegeben in die Zerstreuung und Verwüstung, dass man sie anpfeift, wie ihr mit euren Augen seht. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du zu uns redest. Schenk, dass keiner rausgeht, ohne dass er nicht beschenkt ist. Wirke du durch deinen Geist. Amen. Diesen Text möchte ich einteilen in 3 Gedanken. Und zwar als erstes Hiskias persönliche Stellung vor dem Herrn. In wenigen Worten beschreibt Gott hier das Leben eines Menschen. Es ist ganz interessant, dass wir hier nur sieben Worte den ganzen Charakter beschreibt. Man muss sich das mal vorstellen. 7 Worte beschreiben das Leben eines Mannes. Da steht geschrieben, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Was da nach dieser Aussage vorausging, wird hier nicht beschrieben. Doch dieser Mann hat sich mit der Lebensfrage beschäftigt, die jedermann eigentlich beantworten muss. Was ist die Frage, nach welchen Grundsätzen lebe ich und nach welchen Grundsätzen soll ich leben? Es ist die Frage, welche Inhalte, welche Orientierung du deinem Leben gibst. Das ist eine sehr wichtige Frage. Ja, es ist eine sehr wichtige Frage, wo du letztlich auch die Ewigkeit zubringst. Das hat nichts mit Tradition zu tun. Das hat nichts mit irgendwelchen Formen oder mit Amtshandlungen zu tun. Bei einer Straßenumfrage hat man erschreckend feststellen müssen, dass 70% derer, die gefragt wurden, ob es einen Gott gibt, sagten nein. Es gibt keinen Gott. Das ist alles von selber entstanden. Und wenn nicht, es gibt jedenfalls keinen, der diese Welt geschaffen hat. und wo wir Rechenschaft ableben müssten. Komisch ist, dass aber in das Leben, in das Herz eines jeden Menschen das Gottesbewusstsein eingepflanzt ist. Jeder Mensch weiß, dass es einen Gott gibt. Jeder Mensch sucht eigentlich nach dem Sinn des Lebens, nach dem Inhalt des Lebens. Ja, Menschen plappern halt gedankenlos nach. Das sieht man heute auch. Sie plappern einfach gedankenlos nach, überlegen nicht viel. Wie würde es aussehen, wenn diese Person mit Krebs ernstlich erkrankte und keine Hoffnung mehr hat zum Überleben? Wenn es zum Ende geht, dann macht man sich Gedanken. Wir kennen Menschen, die in der Situation sind, wo es gestreut hat, wo man Angst hat, wo man denkt, vielleicht hilft die Chemo, manchmal hilft es auch, manchmal hilft Bestrahlung, hilft auch. Aber man macht sich auf einmal Gedanken. Und viele Menschen hören diese Botschaft dann auch nicht mehr. Sie haben keine Gelegenheit mehr, weil niemand da ist, der den Weg weiß, der eine Lösung hat. Mir ist der Schrei meines todkranken Bruders, der mit 49 Jahren an Krebs mich angerufen hat in Ostfriesland und aus der Schweiz mich angerufen hat. Und ich versuchte, ihm Worte zu sagen, der Ermutigung, Worte der Wegweisung zu sagen. Er hat einmal Ja gesagt zu Gott und dann ist er abgeirrt. Dann hat ihn die Welt wieder eingeholt. Ja, gut, die Gemeinde hat sich auch nicht richtig drum gekümmert, das muss man leider auch sagen. Aber trotzdem, er ist hingegangen, er hat das Wort gehört in der Gemeinde und er fand es schön, dass er dieses Wort hören konnte. Und dann hat eine Frau sein Herz wieder geneigt und jetzt am Telefon schreit er, ich will leben, ich will leben. Dieser Schrei geht mir heute noch durch. Eine halbe Stunde später war er in der Ewigkeit. So schnell kann es gehen. Solche Berichte gibt es zuhauf. Wir müssen verstehen, von Natur aus ist der Mensch getrennt von Gott. Von Natur aus sind seine Sinne verblendet durch diese Loslösung von Gott, weil er aus dem Paradiese ausgestoßen wurde und unter dem Drang der Selbstbestimmung verdrängt er oft das Rufen Gottes. Ja, Gott ruft. Seine Situation aber ist im Bilde gesprochen genau das von der Afrikanerin, dass du in diesem Kreis drinne bist, mit glühenden Kohlen, mit glühenden Stäbchen umgeben und keinen Ausweg findest. Du bist hoffnungslos diesem ausgeliefert. Und dir wird die Freiheit gesagt. Du darfst diese Botschaft hören. Es gibt ein Raus. Wisst ihr, es gibt so viele Religionen. In den Religionen ist ein Rufen, ein Verlangen vorhanden nach dieser Erlösung. Und man meint, durch eigene Meditation, durch Anstrengung, durch gute Werke und so weiter, dann würde ich gerettet sein. Aber es ist nicht so. Der Unterschied zwischen dem biblischen Glauben und einer Religion ist auf kurzen Nenner gebracht. Es gibt Befreiung nur in einem Namen. Und dieser Name ist Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, kam aus der Ewigkeit auf diese Erde, um kaputte Menschen, die wissen, sie sind Sünder, zu retten. Die Tage besuchte ich einen älteren Herrn und einen Bauer. Und im Laufe des Gesprächs, ich dachte, ich höre nicht gut, sagte er, ich bin ein großer Sünder. Da habe ich gedacht, du hast es erkannt. Du hast es erkannt. Und ich habe ihn jetzt das zweite Mal schon besucht. Ich werde ihn wieder besuchen, um ihm zu zeigen, du kannst Erlösung und Befreiung haben. Ich habe es ihm schon zweimal gesagt, aber der hat es noch nicht begriffen. Der hat auch LLMK, lange Leitung mit Knoten. Ja, und so muss man es mehrmals sagen, auf verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel mit diesem ersten Beispiel der Afrikanerin. So missioniere ich die Leute. Das betrifft sie nicht so, ist nicht so ein Hammerschlag. Und so habe ich schon Menschen zum Herrn führen dürfen. Durch Beispiele, gar nicht groß predigen. Oh ihr Lieben, Jesus sagt, ich bin, was ist er? Ich bin der Weg, nicht ein Weg. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Außer mir gibt es keine Wahrheit, dass Menschen gerettet werden können. Und dann sagt er, ich bin das Leben. Keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Jetzt wollen welche so über den Zaun springen, ja? Zeugen Jehovas soll über den Zaun springen und der Buddha will über den Zaun springen. Aber es funktioniert nicht. Kommt nicht rüber. Er ist zu hoch. Es gibt nur eine Tür. Das ist Jesus. Diese Botschaft der echten Befreiung erfüllt die Seele, gibt innere Herzensruhe. Ja, erfüllt mit Hoffnung. Und genau das ist, was dem Herrn wohlgefällt. In Ostfriesland habe ich nach meinem Bibelschulstudium habe ich ein Praktikum gemacht. Und ja, es ist dann so, dass ich die Aufgabe hatte, in dieser Gemeinde jede Haushaltung im Ort zu besuchen. Oh, bin mit dem Fahrrad dahin gefahren, ist ja schön flach. Ja, da bin ich mit dem Rad gegangen und habe die Leute besucht. Und dann sagt der Pastor, jetzt musst du aber auch mal in die andere Seite der Gemeinde gehen. Jetzt hast du da drüben schon mal so viel evangelisiert, jetzt musst du auch mal da drüben hingehen. Sagt er, ich gehe jetzt in Urlaub und ja, du weißt ja, was zu tun hast und so weiter. Ja, und ich ging und auf dem Fahrrad, da kann man singen, kann man beten, da hört dann keiner, nicht? Kann man sogar laut machen. Und ich komme in ein Haus, was so ein bisschen abgelegen war. Leider war der Mann nicht zu Hause, nur die Frau. Und so, ja, bin ich zu der Frau gegangen, habe gesagt, ich möchte mit ihrem Mann reden über Gott. Die Frau, die hatte keine, die war am Wäschewaschen, hatte kein Ohr dafür. Und so sagt sie, wenn ich am Abend, da wäre er zu Hause, abkomme, müsste ich aber sehr aufpassen. Der Schäferhund, der würde auf mich hetzen, wenn er hörte, ich komme von der Kirche, ja. Und ja, ich habe gedacht, ja, dann ist das halt so. Damals hatte ich schon ein Auto und bin dann mit dem Auto gefahren. Es war abends. Es wurde schon ein bisschen düster. Und ich habe mein Auto so hingestellt, dass ich flüchten konnte. Er hatte so einen Kreisel. Die Tür habe ich nicht abgeschlossen. Zündschlüssel habe ich abgezogen. Ich dachte, man weiß ja nie. Und ja, ich ging da zitternden Herzen. Mir hat alles geschlottert. Also das war schlimm. Reden konnte ich noch. Guten Abend. Ich bin der und der und komme von da und da. Und er sagte zu mir, zu meinem Erstaunen, ja, kommen Sie rein. Und ja, der Hund, den habe ich nicht gehört. Der hat wohl mal einen Mucks gemacht, aber es war minimal. Und er hat mich reingebeten. Wir waren sehr schnell beim Gespräch. Und er hat nur geredet. Der hat nur geredet. Unter anderem sagte mir, heute, er war Bahnarbeiter. Heute stand ich da und da und wollte vor den Zug gehen. Ich wusste, wann er kommt. Ich war bereit. Hatte alles vorher geregelt, was ich geregelt haben musste. Und ich wollte heute vor den Zug gehen. Und wie ich da stand und laufen wollte, ich kriegte meine Beine nicht. Ich konnte nicht laufen. Ich konnte nicht laufen. Ich wusste, wann ich gehen muss, dass der nicht mehr anhalten kann und das bei mir Ende ist. Aber ich konnte nicht. Und jetzt komme ich am Abend und erzähle ihm die Botschaft von Jesus Christus, wie man frei werden kann, wie man gerettet werden kann. Und ja, ich habe nicht viel gesagt, denn er hat so lang geredet. Er hat sein Herz ausgeschüttet. Es war schon die vorgerückte Zeit. Ich habe mit ihm gebetet und habe gesagt, ich würde morgen wiederkommen. Ja, morgen war er nicht zu Hause. Seine Frau sagte, der geht abends immer in die Spelunke und muss ein paar Klaren trinken, damit er wieder normal im Kopf ist und ruhig ist. Abend für Abend habe ich den aus der Spelunke geholt. Ja. Abend für Abend. Der Wirt, der guckte schon doof, wenn ich kam. Und die anderen lachten und sagten, der Schwache geht wieder. Ja. Und ich habe ihn rausgeholt. Und einige Tage später, ja, es waren viele Tage später, da hat er sein Leben Jesus Christus gegeben. Hat aufgeräumt. Und es war mühsam. Ich ging Tage, jeden Tag wieder dahin und habe mit ihm geredet, habe mit ihm gebetet, habe ihm die Erlösung wieder gezeigt und immer wieder von Neuem. Dann hat er die Spelunke aufgegeben, also ja, da wo man diese Sachen trinkt, ja, das ist nicht mein Ort, aber er hat das aufgegeben. Das war schon sehr viel. Und er sagte, er will auch zum Gottesdienst gehen. Und jetzt geht er zum Gottesdienst. Die Leute hören, der hat sich bekehrt. Da waren viele Bekehrte in der Gemeinde. Viele. Der ganze Kirchenvorstand war bekehrt. Und wisst ihr was? Die Leute, die Gläubigen, haben das Maul verrissen. Dieser will gerettet sein, der will fromm werden. Selbst die Kirchenvorsteher haben so geredet. Was ist das? Ich habe gedacht, was ist das für eine Schande? Habt ihr Jakobus nicht begriffen? Dass man solche aufnehmen soll, die Schwachen und die Kranken, die bedürfen doch des Arztes und nicht die Gerechten. Ja, sicher, der war asozial. Der hatte Schulden bis über den Kopf weg. Hat eine schwierige Frau und schwierige Familienverhältnisse. Ganz schwierig. Seine Frau ist ihm später weggelaufen. Was war das, eine Not? Aber der braucht doch Hilfe. Braucht er den Herrn nicht? Ihr seid vielleicht nicht in einer solchen Schwierigkeit, nicht in so einer schwierigen Lage. Vielleicht stimmt äußerlich alles bei euch. Aber wenn ihr Jesus nicht habt, dann habt ihr kein Leben. Kein Leben aus Gott. Der zweite Gedanke. Hiskias Bestandsaufnahme. Da lesen wir in 2. Chroniker 29, 3. Im ersten Monat des ersten Jahres seiner Regierungszeit öffnete er die Türen des Hauses des Herrn und besserte sie aus und ließ die Priester und Leviten kommen. Hiskia wusste von der göttlichen Berufung der Erzväter. Er wusste von Abraham, Isaac, Jakob. Er wusste von Mose. Die haben sich nicht in Luft aufgelöst. Nein. Diese Berufung Gottes und die Verheißung gelten bis zu diesem Tag. Und jetzt ist der Tempel verwüstet, das sieht Hiskia. Gott kann nicht mehr reden. Gott erreicht die Menschenherzen nicht mehr. Die Botschaft kommt nicht mehr rüber. Keine Gottesdienste werden mehr gefeiert. Das kann das Herz nicht mehr zur Ruhe kommen. Die Menschen, die eigentlich einen Auftrag von Gott haben, die sind unter dem Bann des Bösen. Das Schlimme ist, die Tür ist verschlossen. Man kann gar nicht mehr rein. Da ist Gottes Wirken vollkommen nicht mehr möglich. Was für eine Tragödie spielt sich hier ab? Die Menschen laufen Götzen nach, haben Blut an den Händen. Und wenn wir dieses Bild in unserer Zeit, in unserer Gemeinde oder in unser persönliches Leben übertragen, dann sehen wir plötzlich, bei uns könnte es nicht viel anders aussehen. Dem König Hiskia sind die Augen geöffnet worden. Er sah den geistlichen Zustand des Volkes. Die Ehre Gottes liegt da nieder. Die Menschen gehen geistig und geistlich in die Irre. Und jede tat, wie es recht war. Genau wie heute. Hiskia sah das und jetzt steht er von Neuem an einer geistlichen Lebenskreuzung. Was mache ich? Wie bringe ich den Menschen, dass sie den Weg mit Gott wieder gehen. Ob es die Frommen sind oder die anderen. Ob es die, die im Dienst Gottes stehen oder das ganz normale Volk. Auch wir stehen immer wieder an Lebenskreuzungen. Auch wir, die wir Jesus Christus kennen, bei uns ist nicht immer nur alles bergauf, nicht immer nur Sonnenschein. Bei uns schleicht sich auch Müdigkeit ein. Bei uns schleichen sich manche Sünden ein. Das ist nicht so, dass alles nur immer das Beste ist und wie Gold glänzt. Nein. Ist uns unser geistlicher Zustand, in dem wir uns befinden, wir, die wir Jesus kennen. Wisst ihr, ich war letzte Woche, diese Tage, habe ich mit einer Gemeinde eine Freizeit gehabt. Ich muss euch das einfach sagen. Eine Gemeinde, ja, da sind so viele vorher abgesprungen, da waren wir noch 30. Und ich komme dahin, war ein herzlicher Empfang. Und diese Menschen, die haben das Wort aufgenommen. Und wir durften in dieser Zeit, da waren alle gläubig. Alle haben gebetet. Wisst ihr was? Wir haben eine geistliche Erweckung erlebt. So viele Gespräche hatte ich noch die ganzen Jahre nicht. Ich mache jetzt 18 Freizeiten, habe ich nur allein in Willingen gemacht in den letzten Jahren. Und jetzt eine 3-Tage-Freizeit und Menschen, die tun Buße, sie bekennen ihre Sünden. Das ist gewaltig. Gläubige, nicht Ungläubige. Da kommen Eheprobleme, da kommen andere Sachen. Oh, ihr Lieben, sind wir von Neuem wieder an einer geistlichen Lebenskreuzung angelangt. Der Maßstab, nach dem wir leben sollen, ist nicht der Verstand, ist nicht die Logik. Der Maßstab, nach dem wir leben, ist nicht unser Recht haben wollen oder unsere Empfindungen. Der Apostel Paulus, der schreibt das in göttlicher Autorität, den Kolossern. Und jetzt könnt ihr aufschlagen, Kolosserbrief 3. Es ist gut, wenn wir diese, ich lese es nach der NGÜ, ist dann ein bisschen deutlicher, der hat ein bisschen deutlicher Sprache als Schlachter oder Luther. Kolosser 3, Abvers 5. Daher, tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Außereheliche Geschlechtsverbindungen, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Und Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über euch herein, die nicht bereit sind zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten, euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt ab alles, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seiner Verhaltensweise. Hier wird offen über die Taten und Gesinnung der Menschen gesprochen. Und wisst ihr, selbst bei Gläubigen ist manchmal das Herz eine Mördergrube. Selbst bei Gläubigen ist es oft ein Schrottplatz, das Herz. Könnte es sein, dass auch dein Leben irgendwo am Angelhaken dieser Aussagen sitzt? Dass Dinge in unserem Leben sind, wo Gott sagt, tötet. Bittet ernstlich um Vergebung. Entfernt, bekennt. Ich sage manchen sogar, schreibt eure Sünden auf, dass ihr damit konfrontiert werdet. Die meisten sind zu bequem. Sie machen sich die Arbeit nicht. Und es wäre von großen Nöten, dass es gemacht wird. Und dass sie dann zu jemand gehen, wo sie Vertrauen haben, dass der nichts weiter sagt und bekennt seine Schuld. Gläubige kommen zum Gespräch. Und sobald sie aufschreiben sollen und sich damit beschäftigen sollen, Gläubige, dann kommen sie nicht wieder. Man hört nichts mehr. Wisst ihr warum? Man ist nicht bereit, sich dem zu stellen, der Sünde zu stellen und um Vergebung zu bitten. Man ist nicht bereit. Man macht das lieber global. Herr, vergib mir meine Sünden. Aber konfrontiert, dass ich konfrontiert bin mit Lüge, mit Geschwätz hinterm Rücken, mit Verunglimpfungen und Gedankensünden, die immer wieder da sind, die immer wieder kommen. Da will man nicht konfrontiert werden. Ja, das ist so. Das sind Dinge in unserem Leben, wo Gott sagt, tötet. Es ist ein Feuerring um uns herum, wie in der Anfangsgeschichte gehört, und es gibt keinen Weichen, es sei denn, wir lassen Gottes Hand, uns in Gottes Hand fallen und lassen uns reinigen. Der Tempel zu Hiskias Zeit war mit großem Maße verunreinigt und beschädigt. Und nur durch die Generalreinigung konnte da wieder geistliches Leben stattfinden. Ich möchte uns alle auffordern, in sich zu gehen und eine persönliche Bestandsaufnahme machen. Das kann man nicht dort machen, wo es unruhig ist. Ich fand das sehr gut am Anfang. Da war eine ganz kurze Gebetszeit. War einfach Stille. Ich habe das noch nie so gehört. Aber es ist eine gute Sache, dass man stille wird und mit Gott redet. Es ist so gut, dass wir das tun. Dass wir Stille haben und fragen, wie sieht's in meinem Leben aus? Der dritte Gedanke. Hiskias Auftrag. Und Hiskia sprach, hört mir zu, ihr Leviten, heiliget euch nun, dass ihr heiliget das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und tut daraus den Umflat aus eurem Heiligtum. Nach dieser Bestandsaufnahme folgt die Tat. In der Ortschaft Bar, das liegt zwischen Donauwörth und Augsburg, dort gibt's eine Eisschnitzerwerkstatt. Oh, die machen tolle Sachen aus Eis. Manche Sachen machen sie mit der Kettensäge, aber andere Sachen, da haben sie auch einen Hammer und, wie heißt das? Ja, ihr wisst Bescheid, ja. Und da machen sie tolle Sachen. Da formen sie fast alles in schöne Schwäne, zum Beispiel zur Hochzeit. In einem Herzen drin mit zwei goldenen Ringen. Und wenn du hingehst und sagst, macht ein Porträt von mir oder schickst Bilder hin von 3-4 Seiten, ja, dann machen sie das. Die machen tolle Sachen. Dann kannst du das in deine Gefriertruhe tun und immer wieder rausnehmen und angucken. Ja, ja, jetzt lachen wir, ne? Da kann man alles Mögliche, kann man in Eis formen, Schwäne und so weiter. Toll. Ich habe aber manchmal den Eindruck, wir Gläubigen, wir sind Eisheilige. Kalt, geben keine Wärme ab, kein Leben. Wir sind stumm. Wir bekennen unseren Glauben nicht. Wir haben selten Traktate bei uns und geben die weiter. Wir sind einfach so, dass wir uns um uns selber drehen. Wir sind ja brave Gemeindeglieder. Wir kommen so schön angezogen hierhin. Aber am Werktag und so weiter, da merkt man nicht, dass wir Boten sein sollen. Nein. Unser Wirkungskreis ist Familie. Und das ist das Wichtigste. Und was ist mit der Bäckersfrau oder Verkäuferin oder bei Edeka oder, ich stelle jetzt nicht alle auf von diesen Läden. Versteht ihr? Aber was ist da? Was ist bei der Arbeit? Was ist beim Nachbarn? Das ist schwer, ich weiß es. Das dauert Jahre möglicherweise. Beten wir für die? Geben wir ihnen Schrifttum? Ein Beispiel nur, ich bestelle mir gute Saat. 120 Kalender. Schreib, ich habe bis jetzt immer eine Widmung reingeschrieben. Nun wird mir das schon zu viel, so viel Widmungen zu schreiben. Ja, meine Handschrift ist nicht mehr gut. Die kann man nicht mehr lesen, weil ich so eine zitterige Schrift habe. Also mache ich es mit dem Computer und klebe das da rein oder hinten auf den Kalender. Aber sie sollen es haben. Manche belächeln mich, wenn ich komme. Ja, dann lacht er halt. Ja, aber ich habe euch ein gutes... Wir haben eine ganz andere Religion. Ach, wir sind religionsfrei. Ach, wir gehören der Kirche an. Macht nichts, ich habe euch ein gutes Ab. Das ist ein Wort der Hoffnung fürs neue Jahr. Versteht ihr? Und die ganze Nachbarschaft und überall in den Läden, im Baumarkt, wo es auch ist, gebe ich die weiter. Manchmal habe ich noch zu wenig am Schluss. Aber wir müssen aktiv sein. Ja, aber wir sind Eisheilige. Geben keine Wärme, auf kein Licht weiter. Wir stellen es unter den Scheffel. Ja, wir sind ja gerettet. Das ist nicht der Auftrag. Und dann die Dinge, die uns sonst im Leben beschäftigen, wo wir Baustellen haben. Da müssen wir sehen, dass das in Ordnung kommt. In der Offenbarung werden diese Menschen beschrieben, als die, die die erste Liebe verlassen haben. Hier ist die Aufforderung, heiliget euch, tut den Unflat aus eurem Heiligtum heraus. Die Botschaft ist immerwährend im Alten und Neuen Testament. Im Alten Testament bildhaft. Aber das ist das Wort, das ist die Botschaft. Heiligen heißt auf Hebräisch Kadasch und beinhaltet viele Worte, wie zum Beispiel weihen. Oder reserviert sein, aktiv sein für Gott, abgesondert sein von der Welt. Das heißt, nicht alles mitmachen, was die Welt macht. Ja, sicher darfst in einem Verein sein, in der Feuerwehr oder was weiß ich. Sicher, da sollst du sein, um zu leuchten, um auch da ein Zeugnis zu sein. Brauchst dir nicht vorlaut sein, aber schon so, dass man merkt, dass du anders bist. Unantastbar, herausgerufen ist jemand, der heilig ist. Auf die Seite Gottes gestellt. Wir gehören lebendig zu Gott, als lebendige Glieder. Das heißt, weg vom Bösen hin zu Gott. Wenn man sich nur vom Bösen trennen will und nicht hin zu Gott, das ist Heuchelei. Das machten die Pharisäer auch. Aber Absonderung ist in dem Sinne positiv, dass wir Herausgerufene sind, aber wir sind zum Dienst berufen, wir sind zum Leuchten berufen. Wir sind solche berufen, die uns die Hände nicht schmutzig machen, wo die Welt die Hände sich schmutzig macht. Versteht ihr, was ich meine? Wir leben ein sauberes Leben. Ein heiliges Volk möchte Gott haben. Begebt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges Opfer, was Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und in einem Leib, da ist der Heilige Geist zu Hause. Der mahnt, der redet, der führt, der leitet. Der sagt, ja, tu den Unflat aus deinem Heiligtum heute, nicht morgen, warte nicht. Unsere Heiligung ist Gottes Wille. Doch jetzt legt alles ab. Auch den Zorn, das Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort soll auf unseren Lippen sein. Gott redet durch sein Wort mit der Absicht, dass wir ein heiliges Leben vor ihm führen. Wisst ihr, ich habe normalerweise eine Jacke an beim Predigen. Und dann ziehe ich die aus und zeige, so macht man das. Jetzt habe ich überlegt, ob ich die Schuhe ausziehen soll. Damit ihr wisst, wie ablegen geht. Ich lege ab, Herr, hier hast es. Hilf du mir und werd du mit mir fertig in dieser Sache. Gib mir Überwindekraft in bestimmten Sachen. Gib's mir. Und wenn es da ist, dass die Anfechtung kommt, dann sag, Herr, hilf mir hier durch. Das ist Kampf. Christenleben ist kein Spaziergang. Nein, das ist Kampf. Da braucht es viel Kniearbeit. Hiskia tut den Willen Gottes kund, dem Menschen. Denn ich habe im Sinn, einen Bund zu machen. So seid nun nicht lässig, Vers 11, denn der Herr hat euch erwählt, damit ihr vor ihm steht und ihm dient, damit ihr seine Knechte seid und ihm Räucherwerk darbringt. So ergreife heute Gottes gnädige Hand, lass dich reinigen durch das Blut Jesu. Die Liebe Jesu trifft mit seiner Botschaft mitten ins Herz und reinigt auch die Kinder Gottes. Er ruft die Menschen, die ihn nicht kennen. Und er reinigt. Und er reinigt die Gläubigen, dass sie den Weg aktiv mit diesem Herrn gehen. Da ist ein Kind beim Kohlewaschen erwischt worden. Mit Bürste, Wasser, Seife musste herhalten. Und das Kind hat geschrubbt. Natürlich war alles vergeblich. Alles wurde schwarz. Das Wasser, die Bürste, das ganze Kleid war schwarz. Aber die Kohle war immer noch weiß. Was muss man tun, dass die Kohle weiß wird? Die muss ins Feuer. Das wissen die Grillleute. Nicht im Gasgrill, sondern mit der Kohle. Ins Feuer, dann wird die Kohle weiß. Dann gibt sie die meiste Hitze ab. Dann legt man das Fleisch auf den Grill. Wenn wir unter die Macht, unter die Herrschaft, unser Leben unter die Herrschaft des Heiligen Geistes bringen, dann wird es geläutert. Und es kommt brauchbar mit guter Hitze, mit guter Energie, mit gutem geöffneten Weg, wo Gott uns Möglichkeiten gibt, Menschen die Botschaft weiterzusagen rüber. Und ich möchte dich heute fragen, bist du bereit, dein Leben unter dieses Feuer Gottes zu geben und zum Herrn zu sagen, Herr, vergib mir, reinige meine Hände, wasche mich rein, mach mich neu. Dieser Gott will, dass du heute an dieser geistlichen Lebenskreuzung Entscheidungen triffst und sagst, ja Herr, dir Gott, Herr Jesus Christus, dir will ich dienen. Ich will mein passives Leben aufgeben und aktiv dir folgen. Dann heißt es auch über dein Leben, sie oder er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Amen. Ich würde gerne mit euch noch beten. Wenn wir jetzt so Stille haben, dann möchte jeder für sich Stille dem Herrn antworten, was er gehört hat. Ich werde dann abschließen.